Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was mit Rock und Vinyl. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine im Studio hier in Köln, sondern ich habe mir einen lieben Gast mitgebracht, den ihr alle schon kennt. Henk, herzlich willkommen.
Hallo.
Kann es sein, dass bist du alleine gekommen oder kann es sein, dass vielleicht noch jemand mit im Raum ist?
Kann ich dir sagen, wenn du einmal kurz nach links schaust, da sitzt ja einer.
Tatsächlich,
und ja. Den habe ich mitgebracht. Ein alter Freund von mir, der wollte einfach mal hier vorbeischauen, was wir hier so machen. Und habe ich gesagt, dann komm doch einfach mit. Und das ist der Thilo.
Ja, herzlich willkommen, Thilo. Hallo, ja. Schön, dass ich hier sein darf.
Gerne.
Ja, und deshalb habe ich mir gedacht, machen wir es doch einfach mal zusammen. Hier zu dritt und habe auch ein Thema.
Ah, wunderbar, ich bin gespannt.
Ja. Ich habe ja schon zwei Folgen gemacht, wenn du dich erinnerst, mit dem Titel Lieder der Großstadt.
Ja.
Ja. Mhm. Da waren wir in New York waren wir und in Berlin.
Ja.
Und heute habe ich mir gedacht, gehen wir ins Mekka der Pop- und Rockmusik. In eins der Mekkas, aber eigentlich das Mekka. Was könnte das wohl sein?
London?
Richtig. Ja. Gehen wir nach London und schauen uns da mal um. Eine der Städte, die ich so liebe, ohne dass ich jemals da gewesen bin. Okay. Ich war nie in London.
Ich erinnere mich, du hast damals angekündigt, du wirst einige Städte, die eine große Rolle in deinem Leben gespielt haben, uns vorstellen. Aber dazu gehören auch Städte, in denen du nie warst.
Heute auf jeden Fall.
Okay, ja.
Und das wär London. London, wie man eigentlich richtigerweise sagen muss. Da habe ich mir gedacht, dann spiele ich doch mal ein paar Titel aus den, weiß ich nicht, 5 Millionen Titel, die es gibt aus London. Habe ich mir welche ausgesucht, die mir persönlich gut gefallen. Das ist ja immer eine sehr persönliche Geschichte, wenn man so eine Zusammenstellung macht. Dann sagen andere Leute vielleicht, wie konntest du verzichten auf die und die und die? Das geht eben nicht, weil das sind ja so wahnsinnig viele Titel, die von da kommen oder die davon handeln, von der Stadt. Und deshalb habe ich mir heute einfach mal welche ausgesucht, die mir persönlich besonders gut gefallen. Verbindend zwischen den Titeln ist die Tatsache, dass alle Protagonisten aus London stammen.
Mhm.
Bis auf einen, aber der kommt aus der Nähe und hat aber sein ganzes Leben da verbracht und da auch produziert. Ja, was sollen wir lange reden?
Ja, genau, ich bin gespannt. Also mir fällt spontan nur ein, Rolling Stones kommen aus London.
Richtig.
Und dann gibt es natürlich noch eine Band, die heißt The Clash, die sogar ein Album aufgenommen haben, wo London drin vorkommt im Titel.
Das ist ja verrückt.
Aber ich will nicht vorgreifen, wer.
Wo doch der Titel meiner heutigen Sendung ist, London Calling.
Nein.
Ja, der berühmte Titel von The Clash. Und ich kann voller Freude sagen, der kommt gar nicht vor.
Ja, gut, sehr gut. Ja, wunderbar, toll.
Ja,
genau.
Es wäre zu einfach gewesen.
Ja, eben, genau. Ja?
Und wir machen es ja gerne ein bisschen um die Ecke. Und deshalb fangen wir an heute mit einer Dame. Das ist übrigens witzig, dass ich heute tatsächlich dreimal Frauen und dreimal Männer im Programm habe aus London. Und auch über verschiedene Genres hinweg da irgendwo eine Verbindung besteht.
Für jeden was dabei.
Für jeden was dabei. Ein bunter Strauß von Popmelodien.
Mhm, oh, so schön.
Ja, ja. Ne? Mhm. Fangen wir doch einfach mal an. Und zwar gibt es da eine Dame, die ist geboren worden 1957 in London unter dem Namen Susan Janet Bellion. Sagt euch der Name was?
Ich rat mal.
Rat doch mal.
Susie Sue. Susie Sue and the Banshees?
Das ist die Band.
Ah, ne? Okay.
Aber mir geht es heute um die Susie, die bekannt ist eben unter ihrem Bandnamen Susie Sue and the Banshees. Eine Band des Post-Punk. nicht nur eine Band des Postpunk, sondern eine ganz entscheidende Band des Postpunk, denn damit fing es tatsächlich auch an. Also in den ganz frühen Tagen des Postpunks war Susie Sue schon mit am Start, gehörte damals zu dem sogenannten Bromley Contingent. Das war eine lose Gruppe von Fans und Musikern, die die Sex Pistols permanent begleitet haben. Also so eine Art Fangroup der Sex Pistols. Sie sind halt in den frühen Tagen des Punks in England rumgezogen und haben die Band unterstützt. Und Susie Sue war eine von denen. Ein anderer Bekannter, der da immer mit rumhing, war ein gewisser Billy Idol.
Oh nee. Ja. Mhm. Mhm.
Also aus dieser Szene entstand dann die Band The Banshees, und zwar durch einen witzigen Zufall, weil die Sex Pistols ein Konzert nicht spielen konnten, weil wieder einer nicht da war oder irgendwas nicht funktioniert hat, und dann Johnny Rotten, also John Lydon, der Kopf der Sex Pistols, dann einfach zu Susie gegangen ist und hat gesagt, so, jetzt spielt ihr einfach, die Instrumente sind da, worauf die dann einfach ein paar Kumpels aufgefordert hat, kommen wir gerne auf die Bühne und spielen. Das war der erste Auftritt von Susie Sue. Am Schlagzeug saß der Drummer, der Sex Pistols, seinen Namen habe ich gerade nicht im Kopf, der aber auch eher schlecht war und was ja im Punk nicht so entscheidend wichtig ist. Und dann haben die einfach losgelegt und daraus entstand die Band. Was soll ich sagen? Musikalisch irgendwo zwischen Punk, Art Rock, Glam, Elektronik, düstere Popmusik, alles ist irgendwo dabei. Und sie erfreuen sich einer wirklich sehr großen und treuen Fangemeinde.
Gibt es die heute noch?
Die gibt es immer noch, ja. Okay. Da würde ich sogar noch drauf kommen, weil es gab natürlich die Band The Banshees. Die haben auch, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, wie viele Platten haben sie gemacht? Eine ganze Menge eigentlich. 14 Alben haben sie produziert. Und zwischendurch gab es aber dann auch noch mal Seitenprojekte. Nämlich The Creatures. Ein tolles Projekt von Susie Sue und dem Drummer der Band Budgie. Die haben dann nochmal so ein Seitenprojekt gestartet, The Creatures. Auch ganz interessant reinzuhören. Thilo nickt wissend.
Ist das auch Post-Punk, New Wave?
Ja, The Creatures, ne?
Creatures. Mhm. Was habe ich gesagt?
Creatures.
Ja, kannst mal sehen. The Creatures. Ja, egal wie ich es auch immer falsch ausspreche, es ist eine ganz tolle Sache, tolles Projekt. Und dann gibt es aber auch noch ein Solowerk von Susie Sue, und das ist die Platte Manta Ray. Manta Ray ist von 2007, da hat sie es dann mal alleine gemacht, und davon habe ich einen Titel mitgebracht. Für alle, die Band oder die Dame Susie Sue nicht kennen, vielleicht jetzt eine Überraschung. Für alle anderen, klar, super Song, nicht wahr? Sollen wir ihn spielen?
Gerne.
What in the world is happening? What in the world could this be? Of an awakening, a new kind of strength for me.
Ja, ich kenne ja so viele von den frühen Sachen von Susie und Banshees, und
Das ist noch ein bisschen, von wann war das? Was Neues?
2007.
2007, ja, ja. Das ist noch ein bisschen mehr Wumms dahinter, würde ich sagen. Also schon, ja.
Es hat schon auch noch ordentlich Punk in sich, ne?
Ja, ja.
Im
ja.
Jahr 2007.
Ja, absolut. Aber auch so ein bisschen so Electronica-Feeling, ne? So ein bisschen Garbage, hatte ich gerade auch gesagt. Mhm.
Ja. Ja. Ja, auch interessant. Ich wusste gar nicht mehr, ich wusste gar nicht mehr, dass sie noch lebt. Das sage ich natürlich nicht. Aber ich wusste gar nicht mehr, dass sie noch produziert. Ich finde die frühen Sachen waren hier ganz aufregend und spannend. Und ich hätte das nicht auf 2007 datiert. Ich hätte das eher datiert auf irgendwie sowas zwischen 79 und 81, 82, als man noch wie verrückt experimentiert hatte mit den Synthesizern. Und lass uns dann noch auf den Knopf drücken und dann passiert noch das. Es hat also diesen Vibe von Post-Punk ganz stark drin. Also ich fand das toll, ja. Ich hätte mit dir gewettet, das ist nicht aus dem Jahr 2007. Mhm. Das ist ja auch ganz bewusst so ein bisschen rau aufgenommen, ne? 2007 konnte man bestimmt noch sehr viel perfekter und glatter, aber das ist ja genauso angelegt. Toller Titel. Ist das ganze Album so aufregend?
Auf jeden Fall. Solltest du dir vielleicht mal ganz anhören und dann eventuell sogar erwerben, kann ich dir nur empfehlen. Ja.
Toll. Mich erinnert das daran, dass Susie and the Benches unter anderem auch eine Anfang der 80er eine ganz tolle, glaube ich, Beatles-Cover-Version von Glass Onion, glaube ich, gemacht haben, oder? Oder Happiness is a Warm Gun.
Dear Prudence,
super!
Richtig.
Wow, Tilo. Ja, genau. Dear Prudence haben sie gemacht. Eine ganz tolle Coverversion davon. Allein deswegen liebe ich die Band.
Ich weiß gar nicht, auf welchem Album das drauf ist, von diesen 14, die sie gemacht haben. Ihr Debütalbum jedenfalls, The Scream, gilt tatsächlich als Meilenstein des Post-Punk.
Toll, ja.
So ein wunderbares Album.
Er hat, glaube ich, auch mit Robert Smith, ne?
Ja.
Die haben auch Sachen, auch ein Nebenprojekt gemacht, eine Band gehabt. Oder waren es sogar The Creatures?
Der Smith hat bei den Benches mitgespielt.
Der hat da mitgespielt, der ne? Hat da, der als hat ordentliches da, Mitglied, ja.
Ja. Genau. Da gibt es auch einige Bemerkungen zu, wo habe ich es mir notiert. Bei früheren Konzerten zum Beispiel war das so, dass Susie minutenlang regungslos am Mikrofon gestanden hat und das Publikum angestarrt hat, welches dann gar nicht so recht wusste, was ist denn jetzt hier los, bis sie dann irgendwann anfing zu spielen. Das hat ihr Image halt auch sehr geprägt. Sie gilt als kühl, kontrolliert und distanziert, was ich finde in der Musik nicht unbedingt rüberkommt. Also toll.
Super.
Ihre ganze Performance. Ja.
Ich habe noch eine kurze Fußnote zu Robert Smith. Mhm. Wir befinden uns ja im Mai 2026 und die Rolling Stones haben ihr neues Album angekündigt. Das soll, glaube ich, im Juli kommen. Es gibt zwei erste Singles und Mick Jagger hat auf die Frage, wer denn Gastmusiker ist, gesagt, Robert Smith.
Da war ich auch überrascht.
Background-Sänger auf. Warum? Er hätte jemanden gesehen im Mantel mit dem Rücken, hätte ihn angetippt und er drehte sich um und er guckte einen Lippenstift verschmierten Mund und wusste, du bist der Robert Smith von den Cure. Ja, hast du nicht Bock auf unsere Platte mitzumachen?
Ah, ja.
Und deswegen, ich bin mal gespannt.
Wie man sich halt so trifft,
ja, ja,
und auf die Schultern tippt. Ach, du bist so, ja, Robert. Ja. Keine Ahnung. Also ich bin überhaupt kein großer Fan von den Stones. Also mich
oh, tatsächlich? Das wusste ich gar nicht.
Nicht wirklich, nee.
Du bist kein... Okay, das muss ich erstmal einsortieren.
Ja.
Das verblüfft mich jetzt.
Oh, ja. Also okay. Natürlich gibt's super Songs, die ich auch mag, aber mich als Fan der Stones zu bezeichnen, okay, würde ich nicht tun. Und deshalb bin ich gespannt, wie die da den Robert Smith jetzt irgendwie eingearbeitet haben. Aber ja, klar, kann ja jeder sehen, wie er will. Ne? Hm.
Also war nicht die erste Idee, auf dich gekommen wäre bei einem Gastmusiker, die Stones.
Ja,
also,
absolut.
Also Ringo Starr hätte ich
auf dem letzten Album ist ja Lady Gaga schon drauf, ne? Wäre ich auch nie drauf gekommen.
Okay. Aber warum nicht?
Ne? Ja, du machst ein bisschen wie David Byrne, der guckt immer, was ist so
ja
interessantes.
Wem kann ich auf die Schulter tippen?
Genau, wer schwimmt gerade so vorbei, den nehmen wir mal.
Ja, spannend, ja.
Okay.
Starker Einstieg.
Danke.
Gibt es da Hauptspeise sozusagen? Ah.
Gehen wir weiter, gucken, was in London so los ist. Nämlich 1983 wurde jemand geboren in London. Eine Dame mit dem Namen Amy Winehouse. Ist euch eventuell bekannt. Amy Winehouse, aufgewachsen im Stadtteil South Gate, war immer schon seit ihrer frühen Kindheit großer Fan von Soul Jazz, Rhythm and Blues und dem Soul der 60er Jahre anhängig und hat darauf ihr eigenes Songmaterial aufgebaut. Ja. Was sagt euch Amy Winehouse?
Große Tragödie eigentlich. Immer wenn ich ihre Ziele, hat glaube ich zwei Alben zu ihrer Lebzeit veröffentlicht. Das dritte ist glaube ich posthum. Mir fällt es schwer, mir die heute anzuhören und Spaß dran zu haben, weil ihr die hat sich ja zu tun
aber musst du aber viele Bands.
Ja, das stimmt. Du fragst mich, sie gehört ja auch dem Club der 27 an. Ne? Richtig, ja. Mir fällt es schwer, ihre Kunst zu genießen. Ich war, als ich das damals gehört habe, das war auch noch am Geburtstag meines Sohnes, weiß ich noch. Ich war derart entsetzt und da war ja kurz vorher, glaube ich, wo war das, in Kroatien oder so, hatte sie so einen Auftritt gehabt, wo sie stockbesoffen war. Das waren wenige Wochen vorher. Furchtbar. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, muss ich gestehen.
Ist auch schwierig, finde ich auch. Also kann ich mir auch nicht gut ansehen. Allerdings ihre Songs kann ich sehr gut hören. Losgelöst von jetzt mal von ihrem persönlichen Drama, finde ich einfach ihre Stimme unfassbar toll. Also eine weiße Soul-Stimme, die den schwarzen Soul-Stimmen in nichts nachsteht. Ne? Ist auch sehr beeinflusst worden damals von den Supremes, die hat sie geliebt. Oder Dinah Washington ist so eine schwarze Soul-Sängerin, die sie sehr geprägt hat. Und ja, wie gesagt, raketenhafter Aufstieg, weltweit berühmt geworden und wahrscheinlich auch daran letztendlich kaputt gegangen, weil sie das alles, nehme ich mal an, dass es so war, nicht ausgehalten hat und weiß ich nicht, Depressionen hatte und
unglücklich verliebt war.
Unglücklich verliebt, ihre Ehe mit so einem, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß,
Blake Civil Field, Civil Fielding.
Ja. Das war auch ein Punkmusiker, oder?
Der war Assistent bei Videoproduktionen.
Ach so.
Der hat sie auf Heroin gebracht.
Na, siehste mal, ja. Netter Typ, ne? Dessen Mutter übrigens dann im Nachhinein noch versucht hat, an die Rechte der Songs von Amy ranzukommen, um die noch für sich auszuschlachten. Was dann wiederum zu Prozessen führte und so weiter und so weiter. Aber da wollen wir gar nicht drauf einsteigen, was ich erzählen will. Und da kommen wir dann wieder zu etwas, was ich sehr schätze. Das ist nämlich die Musik der 70er Jahre in London, nämlich die der Ska-Bewegung. Ne? Two-Tone liegt mir sehr am Herzen und Amy Winehouse war genauso drauf. Die mochte das auch sehr. Und es gibt ein paar Aufnahmen, die man auch bei YouTube sehen kann, wo Amy mit Ska-Bands, mit Two-Tone-Bands, wie zum Beispiel den Specials oder den Selectors auftritt. Und das finde ich ganz herzerfrischend, was sie da auf die Bühne legt. Und da habe ich auch einen Song mitgebracht. Und zwar Amy Winehouse. Finden kann man diesen Song auf der Compilation Back to Black. Das ist nicht das Album Back to Black, sondern die Compilation, wo, weiß ich nicht, 20, 25 Songs von ihr drauf sind. Die Compilation Back to Black von 2006. Und da ist ein Song drauf mit dem Titel Hey Little Rich Girl. Und den würde ich euch gerne mal vorspielen, wenn ihr das möchtet.
Gerne.
Ja,
nur zu. Also, Tito, wir können es kaum erwarten, oder?
Aha.
Ich denke, er wird euch ins Blut gehen. Amy Winehouse zusammen mit einer Band aus der Two-Tone-Szene von 2006. Hey Little Rich Girl, ab jetzt.
at your dad's office party. All the moons were blown. You caused him so much heartache. Cause the screen star was you. You left for London where you were 19. Had to put on your nightclothes. Just living on dreams. You were just a rich girl on the edge of fun. Your worn out dresses busted from everyone. Hey, little rich girl, what did you go wrong? Hey, little rich girl, what did you go wrong?
Ja, Amy Winehouse und Two-Tone, was sagt ihr?
Schmissig.
Schmissig.
Ja, wo er recht hat. Ich kannte den Titel nicht, muss ich sagen. Ich wusste, auf dem Sampler sind noch viele unbekannte Sachen, die man außerhalb dieser ersten zwei Alben, nehme ich an. Da muss ich da unbedingt reinhören.
Der ist sehr hörenswert.
Ja,
da sind viele Sachen drauf, die auf den Alben entweder verstreut sind oder gar nicht aufgenommen wurden.
Ja, also die, du hast ja schon mal was über Ska gemacht. Mhm. Ich kann fast schon sagen, aus so einem Frühwerk, weiß ich nicht, ne? Mhm. Da auch eine tolle Sendung. Mhm. Und ich liebe auch Ska. Meine erste Single war von den Specials, A Message to You, Rudy.
Ein Meister.
Ja, was ja kein Original ist, sondern das Original ist aus den, genau. Und da ist schon das Stichwort, es gibt auf Arte zurzeit eine ganz tolle Doku über Madness.
Mhm. Die ich auch schon gesehen habe.
Die du schon gesehen hast, die ist sehr witzig, sehr empfehlenswert, was die für witzige Musikvideos gemacht haben. Fast so wie eine Fortführung der Beatles aus den 60ern, ne? die immer so ein bisschen durchgeknallt waren.
Die waren eh sehr crazy drauf. Ja. Ja, die haben viel Spaß gehabt mit dem, was sie gemacht haben. Ne?
Jedenfalls hat mir das gut gefallen. Amy Winehouse, diese Soul-Stimme mit dem Ska-Sound kannte ich nicht. Finde ich, kommt ganz toll rüber. Und was man bei Amy Winehouse vielleicht noch sagen kann, die hat, ich weiß nicht genau, wer das war, einen super Produzenten gehabt. Also das hat wie die, der genau die Musik bereitet hat. Ja, genau. Wow. Du bist ein hervorragender Stichwortgeber, ja, der das ihr so auf den Leib geschneidert hat, dass es perfekt zu ihrer Stimme hat. Und das ist so, wie sagt man das, Neo-Soul oder Blue-Eyed Soul, jedenfalls moderner Soul im Gewand, also modernem Gewand, aber eigentlich im Kern das, was in den 60er Jahren gemacht worden ist. Und das hat bei ihr fantastisch geklappt. Und für die unter euch, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, die von ihr nichts wissen, also Back to Black kann man sich blind kaufen, ne? Das Album und anhören, das ist wirklich ganz fantastisch.
Auch das erste Album, Frank, kann ich nur empfehlen, ne? Also Amy Winehouse, allein die Stimme ist für die Ewigkeit, ne? Das ist meiner Meinung so.
Es gibt auch den Spielfilm Back to Black, den habe ich ins Deutsche übersetzt, deswegen kenne ich den relativ gut und ich fand den sehr gut. Also auch die Hauptdarstellerin hat da einen tollen Job gemacht.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ganzen Songs selber gesungen. Mhm. Also alles, was man da sieht, ist live gespielt, von ihr gesungen auch. Und sehr gut. Es gibt geteilte Meinungen zu dem Film. Manche finden den ein bisschen überdramatisiert oder nicht ganz korrekt, aber ich finde es.
Man reitet wahrscheinlich sehr auf ihre Erkrankung rum, oder? Kann ich mir vorstellen.
Ja, aber schon, ich finde jetzt nicht irgendwie so spekulativ oder so, sonst versucht schon irgendwie da reinzugehen, was war mit der los, ne? Und auch ihr Mann da mit dieser On-Off-Beziehung versucht, also der Film versucht ihm irgendwie ein bisschen Gerechtigkeit zukommen zu lassen, dass er gar nicht nur der Böse ist, der sie zu den Drogen verführt hat. Ne?
Ja, Amy Winehouse. Bei den Grammy Awards im Jahre 2008 kam es zu einer interessanten Situation, weil sie wegen Visa-Problemen nicht in die USA reisen durfte. Deshalb wurde sie live aus London zugeschaltet und hat dann da mal eben 5 Grammys abgeräumt, also als Zuschaltung. Und als sie das erfahren hat, sagte sie völlig ungläubig, this is crazy, und hat aber dann die 5 Grammys trotzdem gerne angenommen, glaube ich. Mhm. Ja, Amy, ne? No?
Das ist ja kaum noch zu steigern. Ich bin mal gespannt, was, mit welchem Titel du als nächstes um die Ecke kommst.
Jetzt kommen wir mit was ganz anderem um die Ecke, lieber Raoul. Und zwar mit einer Band.
Grundsätzlich ja nichts Schlechtes.
Kann man machen, oder? Eine Band, die ebenfalls aus London ist, natürlich, und zwar 1978 sich gegründet hat, mit dem Namen The Monochrome Set. Jemals von gehört, Raoul?
Ja, aber nicht mehr. Mhm. New Wave, Post um die Ecke, aber sonst überhaupt nichts. Mhm. Nein.
Tilo könnte sie kennen.
Ja, denn sie kommt bei meinem Thema vor.
Ah, okay.
Und sonst?
Und sonst, in dem Zusammenhang habe ich sie zum ersten Mal gehört eigentlich. Mhm. Finde die sehr interessant, ja. Mhm.
Auch entstanden im Umfeld der frühen Punk- und New Waves-Szene. Ende der 70er Jahre, die Hochzeit. Und Anführer und wichtigste Figur in diesem Ensemble ist ein gewisser Bid, B-I-D geschrieben, Bid. Mit bürgerlichem Namen Ganesh C. Seshadri. Ich weiß nicht, wie man das Indische so richtig ausspricht. Ich sage das jetzt einfach mal so. Und seinem Gitarristen, nämlich einem gewissen Lester Square, der kam von den B-Sides, die sich dann in Adam and the Ant umbenannt haben.
Ja? Da klingelt es bei mir natürlich.
Ja, also da ist einiges durcheinander und untereinander passiert. Sind relativ schnell als Kultband bezeichnet worden, wobei ihr ganzes Schaffen sehr, sehr vielseitig ist, nämlich zwischen Pop, Ska, Folk, Postpunk, Surf-Music, alles irgendwie dabei, haben die alles verwurstet und zu einem Ganzen zusammengebracht. Und also 14 Alben auch immerhin von 1980 bis 2016 haben die produziert. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Weißt du da was, Thilo?
Ja, die treten auf bald.
Ach
in,
was?
In London, glaube ich, ja.
So ein Zufall.
Ja.
Ja?
Ja, die gibt's noch.
Okay. Und ihr Stil, obwohl aus der Punk-Bewegung entstanden, gilt aber als ganz anders, nämlich elegant und ironisch und sehr exzentrisch. Voll mit schwarzem Humor und britischer Attitüde, also sehr eigenartige Mischung, das Ganze. Und ihr Debütalbum zum Beispiel, Strange Boutique, gilt als Klassiker des britischen Underground und ich habe was mitgebracht von einer Compilation von ihnen, die nennt sich Volume Contrast und Brilliance. Und da habe ich einen Song ausgesucht, Viva Death Row. Und den würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Mal sehen, was...
Du weißt, wir sind eigentlich ein Gute-Laune-Podcast, ne?
Ja, ja.
Viva Death Row.
Ja, das passt doch wie die Faust aufs Auge, oder?
Okay, alles klar.
Mal sehen, wie es dir gefällt, Raoul. Ja. Ich glaube, bei Thilo renne ich da offene Türen ein. Deshalb sind wir mal auf deine Meinung gespannt. Also Viva Death Row von The Monochrome Set kommt jetzt sofort.
Also geübte Ohren des New Wave und Postpunk können sofort erkennen, können das in diese Zeit einsortieren. Ihr sagt bitte nicht wieder, das ist 2007. Ich würde sagen, das ist so 78, 79 bis 82, so um den Dreh. Da wurde so sehr experimentell produziert, sehr rau. Das ist ein Sound, der mich sofort anspricht. Mhm. Der Sänger hat mich erinnert an den Sänger von Bauhaus.
Ja.
Ich weiß aber allerdings nicht, wie der heißt. Egal. Und ich habe mir vor kurzem, lieber Hank, dein Werk wirkt auch bei mir Wunder, den späten David Bowie aus den 70ern auf CD geholt. Mhm. Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was Bowie 77, 78 so ein bisschen angefangen hat. Und geht nur darüber noch ein bisschen weiter hinaus. Es ist sehr eckig und kantig und die spielen noch mehr mit Sounds. Nee, gut, David Bowie hat es genauso gekonnt, vielleicht genauso gekonnt gemacht, aber ich denke, ohne David Bowie wäre dieser Song so nicht entstanden. Mhm. Das will ich eigentlich sagen.
Das ist interessant.
Findest du das abwegig, ja? Also ich sehe da enge Verbindungen. Also wir sind in den späten 70ern, ganz klar. Sehr spannend ist natürlich dadurch, dass ich die Band mit 14 Alben, die sind komplett an mir vorbeigegangen, da muss man sich näher mit beschäftigen. Mhm. Aber der Einstieg war super.
Mhm. Mhm. Ja, also David Bowie wäre mir jetzt nicht ad hoc eingefallen, würde ich aber jetzt auch nicht so weit von mir weisen. Woran sie mich vor allen Dingen erinnern, ist eine andere Band, eine amerikanische Band, die in Belgien aktiv war, nämlich Tuxedo Moon. Da sehe ich Parallelen. Das ist vom Sound her, finde ich, ähnlich. Thilo?
Ja, das kann man so stehen lassen.
Ja. Gut. Viele andere Bands, wie zum Beispiel The Smiths, Franz Ferdinand, Ferdinand und Belle and Sebastian beziehen sich auf die Wurzeln.
The Smiths beziehen sich auf Monochrome Set.
Ja.
Also das muss ich gestehen, das hätte ich jetzt nicht herausgehört.
Ja, ja.
Okay. Mhm. Aber wie alles, was du sagst, was wahr ist, ist das genauso wahr.
Was ich sage, ist immer wahr. Man nennt mich auch die Wahrheit. So. Ja,
das klingt nach einer deutschen Underground-Band.
Die Wahrheit, genau. Ja, könnte sein. Ne? Ja, das war The Monochrome Set. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir gehen weiter. Wir sind ja nicht faul und London ist groß. Und deshalb kommen wir jetzt wieder zu einer Dame aus dem besagten Umfeld. Und zwar ist die geboren 1960 in London und hat dann vor allen Dingen in den 80er Jahren und wen wundert es, in der Postpunk- und New Wave-Szene für Furore gesorgt, obwohl ich ihren Sound eigentlich anders definieren würde. Also viel elektronischer. Wir kommen jetzt in Richtung Elektronik. Und das wird vor allen Dingen Raoul begeistern. Ganz viel Drum-Computer ist im ja.
Der Tito wird nicht gemerkt haben, dass das ein Witz war.
Eine Anspielung, ja. Also Raoul ist ein großer Gegner des Drumcomputers.
Ach so. Mhm. Also hast kein Autogramm von Dr. Avalanche.
Knapp verpasst.
Ich weiß nicht, ob es Doc Avalanche ist, der hier mit im Spiel ist, aber die Dame, die besagte, es ist nämlich Anne Clark. Die hat ganz viel mit Drumcomputern gearbeitet und das ist mir persönlich auch völlig wurscht, weil das, was sie auf Tape gebannt hat, ist für mich ein unglaublich energetischer und treibender Sound. Und ob das jetzt ein Computer im Hintergrund oder ein echter Drummer spielt, ist mir mal gerade egal. Mhm. Weil auch der Titel, den ich gleich vorstellen werde, lebt einfach von dieser Intensität, die sie da reinbringt. Mhm. Bekannt ist sie aber vor allen Dingen eben auch über ihre Texte. Sie kommt auch eher aus dem Spoken Word Bereich, also später hieß es dann, wie hieß es? Poetry.
Slam Poetry,
so hieß es. Und da ist sie eigentlich zu Hause und ihre Texte handeln in der Regel weil du gerade die gute Laune angesprochen hast, Raoul, also die Texte von in Clark sprühen jetzt nicht unbedingt von guter Laune, nee, sondern nee, eher von den Abgründen und von den, von den Verwerfungen des Lebens. Dafür ist sie bekannt geworden. Übrigens sehr erfolgreich in Deutschland, viel erfolgreicher als in anderen Ländern. Was sie selbst auch verwundert hat, also sie hat irgendwann mal gesagt, sinngemäß, dass deutsche Zuhörer wahrscheinlich besonders aufmerksam auf Texte achten und sie vielleicht deshalb da mehr Anklang gefunden hat. Mir egal, ich finde die Sounds, die sie produziert hat, ganz toll. Und ihr größter Hit, nämlich Our Darkness, ist auch der, den ich mitgebracht habe heute und den wir uns jetzt anhören können. Und der geht richtig zur Sache. Our Darkness von Anne Clark aus dem Jahre 1990 von ihrem Album Joined Up Writing. Bitteschön. Doubting all the time, fearing all the time, doubting all the time, fearing all the time, the blackness of the nightmares. We blacken each other's skies. When we pass the subways, we try to ignore our fate there. I've written threats on endless walls, unjustified crimes carried in stifled clothes. Ich sag mal nix.
Darf ich was sagen?
Bitte.
Es ist, glaube ich, der einzige Titel, den ich von ihr mehr oder minder kenne.
Ihr berühmtester. Aber
da, ihr berühmtester. Gerade diese Synthesizer-Sequenz ist ja unglaublich fesselnd. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, die letzte oder vorletzte Rammstein-Single hat diesen Riff stark kopiert und sogar übernommen.
Ach so.
Ja, eindeutig. Und also die Leute, die Anne Clark kennen, denen ist das aufgefallen. Die haben sie dann auch darauf angesprochen, was sie zur neuen Rammstein-Single sagen. Da hat sie gesagt, wenn Rammstein mich mag, umso besser, ist doch alles fein.
Das ist doch nett.
Die hat sehr locker reagiert. Also ich glaube, es ging da irgendwie um die Geschichte von Deutschland in dieser Single. Sehr heroisches Video. Und da ist dieser Titel zum ersten Mal wieder nach oben in meinem Gedächtnis gespült worden, weil ich sofort dachte, einen Moment, das ist doch Our Darkness von Anne Clark.
Ist das dieses Video zu dem Titel Deutschland?
Ja, genau.
Das habe ich mal gesehen, aber da ist mir da nicht hängen geblieben.
Also, okay.
Dass das ähnlich war. Mhm. Ja.
Ansonsten kenne ich nicht sehr viel von ihr. Ich weiß, sie ist eine der großen Vorkämpferinnen für auch für Frauenrechte, auch für Poetry Slam, auch für das, was heute sehr viel selbstverständlicher ist. 80er, 90er war das alles noch. Also als ich sie damals gehört habe, dachte ich so, wieso singen die nicht? Ne, das war so meine erste Reaktion. Heute ist das alles, also bestimmte Vorreiterin. Und ganz zum Schluss wollte ich sagen, grundsätzlich finde ich Drumcomputer gut, wenn ein Drumcomputer was Eigenständiges, wie zum Beispiel bei James Blake oder auch bei Kraftwerk, zum Sound dazu passt. Aber wenn man sagt, lass uns den Drummer sparen, wir setzen da einen Drumcomputer hin, dann habe ich damit ein Problem.
Wir haben das auch alle okay, immer so verstanden. Ne? Mir persönlich ist es vielleicht auch lieber, wenn ich bei einem Live-Konzert einen Drummer sehe bei der Arbeit, klar. Aber im Grunde genommen ist es mir dann auch wiederum egal, wenn der Sound, der rüberkommt, wenn der für mich stimmt. Und das ist eben bei Anne Clark genauso wie bei Kraftwerk. ist das völlig okay, wenn die das machen. Okay. Ja. Im Gegensatz zu Can zum Beispiel, wo der Drummer Jackie Liebezeit gerne als lebender Drumcomputer bezeichnet wird, nur eben genauer als der Computer. Es gibt ja diese Geschichte. Anne Clark, hat es euch gefallen?
Ja, klar, es habe ihn natürlich noch im Gedächtnis aus meinen frühen Jugendtagen.
Ja, als ja. Es, also das lief ja, das lief ja in den Discos damals rauf und runter. Und wenn du das dann noch über eine PA hörst, die richtig Druck macht, das geht schon sehr ins Blut. Ne?
Mir ist jetzt aufgefallen, wie viel No Wave da auch drin war in den im Saxophon und so, ne?
Ja, schon. Mhm. Ne? Jetzt, wo du sagst, das Saxophon hätte auch bei
Blurred
ja. zum Beispiel auch eine fantastische Band aus dem No Wave. Ich glaube, ich habe das mal in einer Sendung gemacht. Ne?
Du hast eine No Wave Sendung gemacht.
Ja, ja. Und genau. Ich glaube, da lief dann auch Blurred, wenn ich mich richtig erinnere. Sonst müssen wir es halt noch
also
mal machen.
Also Blurred mit T.
Mit T am
nicht
Ende.
Nicht Blur, sondern
nein,
Blurred. Okay.
Nein. Genau. Und weiter geht's in London. Und zwar kommen wir jetzt zu einem Poeten, der 1942 geboren wurde in der Stadt, dann aber eine Weile im Umland gelebt hat und dann aber für sein musikalisches Schaffen wieder nach London zurückgekehrt ist und dann da auch ewig gearbeitet hat, der eine Band um sich versammelt hat, die sich The Blockheads nannten. Und Blockhead ist, glaube ich, sowas wie Dummkopf oder Blödmann oder so, ja. Also schon da merkt man eine gewisse Ironie der Band, sich einfach mal die Blödmänner zu nennen. Passt auch zum Kopf der Gruppe. Jemand, der sich nie ernst genommen hat im Sinne von, ich bin jetzt was ganz Besonderes, ich bin ein Popstar, im Gegenteil. Der Name ist Ian Dury, den wir auch schon mal in einer Sendung vorgestellt haben. Ich glaube, das war bei den Inselalben, habe ich das mal gemacht. Und da habe ich auch dieses Album erwähnt, nämlich New Boots and Panties ist das Album, von dem wir reden. Wir reden, wie gesagt, von Ian Dury and the Blockheads. Und das war eine Band, die auch Ende der 70er Jahre und schon wieder aus dem Umfeld von Punk entstanden ist. Ian Dury selber war ein Mann, der relativ beeinträchtigt war durch eine frühzeitige Erkrankung als Kind, Polio gehabt, konnte sich nicht so wirklich gut bewegen, also Kinderlähmung, und sein ganzes Auftreten und auch sein Aussehen waren immer irgendwie sehr sperrig, also so ganz und gar nicht Popstar-mäßig, sondern eher ohne es böse zu meinen, aber ein Freak, jemand, der auch leicht zum Gespött der anderen werden konnte, was er aber unglaublich gut aufgenommen hat und ins Gegenteil verkehrt hat und gesagt hat, Leute, ich bin so schräg könnt ihr gar nicht werden, und deshalb bin ich was Besonderes. Er galt auch als relativ selbstbewusst, trotz seiner Einschränkungen, die er hatte. Für mich ein ganz, also ich habe es damals in die Inselalben mit aufgenommen. Also das will ja was heißen, ne? Also wenn du 10 Alben mitnehmen darfst auf die einsame Insel, dann wäre das hier, nämlich New Boots and Panties. Der Titel kommt übrigens daher, dass er gesagt hat, ich kaufe grundsätzlich nur Secondhand, außer neue Schuhe und Unterhosen, die kaufe ich dann schon neu. Ne? Aber der Rest ist alles Secondhand bei mir. Und auf dem Albumcover ist er abgebildet mit seinem Sohn, nämlich Dexter. Dexter Dury, der heute auch ein anerkannter, cooler Musiker ist. Ja, kennst du, Thilo?
Dexter natürlich, ja. Fan. Großartig.
Ja, gut. Ian Dury bekannt vor allen Dingen durch seine Hits Sex and Drugs and Rock'n'Roll oder Hit Me With Your Rhythm Stick. Ja. Ich habe einen anderen Titel mitgebracht.
Ja.
Und zwar den Titel Clever Trevor von dem Album, dem erwähnten. Und das würde ich euch jetzt gerne mal vorspielen. Und ich möchte auch jetzt schon sagen, das geht auch wieder ins Tanzbein. Ja. Also, Ian Dury and the Blockheads, Clever Trevor, und bitteschön. Musik.
Faber, Clever Trevor. Eyebrows wonder whether Clever Trevor's clever. Either have they got, no, neither haven't not got no right to make a clock out of Trevor. Also, it takes much longer to get up north.
Sehr tanzbar.
Habe ich mir gedacht. Ich finde auch die Band, die Blockheads, die Blödmänner, eine unglaublich gute, sehr exakt spielende Band. Also der Bass ist wunderbar, das Schlagzeug, das passt alles. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Ne?
Ist mir auch aufgegangen, diese sehr, also Schlagzeug sehr trocken, was mir sehr gut gefällt, dann haben sie so einen Break drin, den sie genau, ich glaube, Keyboard und Gitarre ganz sauber spielen, das muss man erstmal hinbekommen. Er, sein sehr trockener Gesangsstil, Hit Me With A Rhythm Stick, ist, glaube ich, der einzige Titel, den ich bisher von ihm kenne, ist ja ein absoluter Klassiker. Das
Sex
geht
and
in
Drugs and Rock and Roll,
Roll kenne ich auch, ja, okay. Stimmt. Geht in diese Richtung. Ich glaube, ich muss mir das Album genauer anhören. Der arme Kerl lebt ja nicht mehr, ne?
Nee, gestorben ist er 2000, im Jahr 2000, infolge einer Krebserkrankung. Mhm. Ja, er war auch Schauspieler. Es gibt einen deutschen Film mit ihm, Brennende Betten. Wer kennt ihn außer mir? Keiner?
Nicht, aber ich glaube, er hat eine deutsche Freundin oder Frau,
ja,
sogar. Ne?
Ja, er hat viel Zeit in Hamburg verbracht und seine damalige Freundin, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, die war Filmregisseurin und die hat ihn eingebaut in einen.
Pia Frankenberg?
Richtig, danke Thilo, wunderbar. Ja, also ne, wenn du mal ein Lexikon brauchst, dann weißt du, an wen du dich wenden kannst. Genau die war es und die haben dann zusammen einen Film gemacht, Brennende Betten. Die Geschichte eines Freaks aus London, der in Hamburg versucht zurechtzukommen und mit den deutschen Eigenarten ein bisschen auf Kriegsfuß steht.
Ne? Aber er spricht kein Deutsch in dem Film. Nicht mal.
Er versucht es, ne? Mhm. Also also er radebrecht vor sich hin. Aber es ist ein toller Film, aber völlig, völlig verschwunden aus der aus der allgemeinen Bekanntschaft. Ja.
Das ist gut, c'est fantastique.
Ja, ja. Ja. Ja, ja, das ist er. Genau. Ja, Ian Dury, ich liebe ihn. Ne? Schön. Gut. Kommen wir zum letzten Vertreter heute aus London und das ist wieder ein Herr diesmal, geboren auch in London im Stadtteil Hackney im Jahre 1950. Ja. Gilt bis heute als einer der großen englischen Songschreiber und Musiker. Hier bei uns vielleicht nicht so bekannt. Die große künstlerische Karriere ist ihm auch immer verwehrt geblieben. Obwohl, was ich gar nicht nachvollziehen kann, er ein wunderbarer Darbieter von Rockmusik, die sich aber auch beim Soul bedient und ein ganz breites Spektrum hat er abgedeckt. Wir reden von Graham Parker. Sagt euch was. Ja. Graham Parker and the Rumour, das war seine Band und die haben auch relativ viele Alben produziert, die kommerziell nicht unbedingt so wahnsinnig erfolgreich waren. Ich mochte ihn immer, bis heute und kann das eigentlich auch gar nicht so richtig nachvollziehen, dass ihm der große Durchbruch nicht gelungen ist. Er stand wohl eher so ein bisschen, also er wurde gerne verglichen mit dem Boss, mit Bruce Springsteen, vom Auftritt her, von den Songstrukturen her, worauf er gesagt hat, ich bin es leid, immer irgendwie der Neue sein zu wollen. Ob ich jetzt der neue Bruce Springsteen bin, ist mir völlig egal, ich mache mein eigenes Ding. War auch eher ein sperriger Typ, der aber auf der Bühne wahnsinnig große Intensität entwickelt hat und deshalb habe ich auch einen Song ausgesucht. Wie gesagt, die Bandbreite der Songs ist groß, aber ich habe mich für einen entschieden, der die ganze Energie von ihm dann auch transportiert, ist nämlich dann auch von einem Live-Album, nämlich The Puckerilla von 1978, ein Live-Doppelalbum. Und da gibt es den Song, der sich kritisch mit der Kirche auseinandersetzt. Und der heißt Hey Lord, Don't Ask Me Questions. Und den hören wir uns jetzt mal an. Questions?
No. Schade, wir müssen aus dem Refrain raus. Das ist schade. Ich kenne von ihm, glaube ich, nur dieses Stück. In der Studioversion. Und das ist schon fantastisch. Das war auch eine tolle Version. Wenn ich das richtig erinnere, gibt es im Studio keine Bläser. Ne? Oder? Hier kommen fetzige Bläser dann zu. Das gibt nochmal einen ganz anderen.
Das gibt nochmal einen anderen Drive.
Ne? Ja, einen anderen Drive, ja. Ein toller Song. Ich weiß, seine ersten zwei, drei Alben, so späten 70er, mit 70er, sollte eigentlich jeder im Plattenschrank stehen haben, der Bruce Springsteen mag. Das war ein Scherz jetzt. Das war ein Witz. Nein, der gute Rockmusik mag. Aber ja, ich muss gestehen, ich kenne, glaube ich, sehr viel mehr als diesen Song nicht. Aber der ist fantastisch.
Der ist von seinem Debütalbum. Tatsächlich, 76, Hole in Wind, steht bei mir auch im Schrank, kann ich dir auch nur empfehlen, Raoul, da nochmal nachzugehen und auch das Nachfolgealbum Heat Treatment, erschienen im gleichen Jahr, absolut, finde ich, gehört's in den Plattenschrank. Ja, also schöne, geradeaus, raue Popballaden, Songs. Parker hat mal gesagt über sich selbst im Musikgeschäft, dass er sich immer wieder als Außenseiter gefühlt hat. Zu intelligent für simplen Mainstream, aber zu melodisch für Punk-Attitüde. Also irgendwo dazwischen ist er angesiedelt. Ich mag ihn sehr und das war meine kleine Reise durch London.
Ja. Das war doch mal ein kleiner Rundumschlag durch die Londoner Szene.
Ein ganz kleiner, ja.
Apropos Post-Punk New Wave, ich habe vor kurzem nochmal die ersten beiden Joe Jackson-Alben gehört. Mm. Ah, die sind so wahr. Also wenn jemand auf der Straße mich anspricht, was ist denn eigentlich Post-Punk, dann würde ich ihm sagen, hör dir die ersten zwei Joe. Also die ersten zwei, beim dritten fängt er schon an mit glaube ich, so südamerikanischen Rhythmen ein bisschen zu. Aber die ersten zwei sind sowas von fantastisch und könnte man durchaus auch gut mit hier Graham Parker zusammenhören, jedenfalls.
Elvis Costello ist auch so einer.
Ja,
Der passt da auch hin.
Ja,
das ist so die gleiche Kiste, genau, aus der die gesprungen sind.
Ich fand da auch so ein bisschen so, man hat so einen Ska-Vibe rausgehört. Ja. Da, ne? Das hat ja Joe Jackson auch gerne gehabt, ja. Bit Crazy, ne? Dieses Reggae-Album.
Genau.
Aber das ist ja genau das, was sich auch ein bisschen hier durch diese Ansammlung von Songs zieht. Ne? Das ist halt eben genau diese Zeit, die 70er, Mitte 70er bis Ende 70er in London, die starken Einflüsse durch die Einwanderer damals aus der Karibik, aus Jamaika, die nach London kamen, um als Arbeitskräfte da zu arbeiten, die haben unglaublich viel mit reingebracht. Die ganze Two-Tone-Bewegung basiert darauf und eben auch die Punks haben sich dessen bedient, ne? Und die Post-Punker.
Toll, ja.
Ja.
Ja, tolle Rundreise.
Ja.
Vielen Dank.
Ja.
Super gute Musik, tolle Folge.
Mal sehen, wohin die nächste Reise geht. Ich habe so eine Idee.
Ja, okay. Bochum.
Bochum, ich komme aus dir.
Mhm. Ja. Mhm.
Nee, wird's glaube ich nicht.
Okay.
Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Ciao, Mate.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.